Das westliche Gesellschaftsmodell ist in der Krise. Mit diesem Satz beginnt Professor Udo Di Fabio sein neues Buch mit dem Titel Schwankender Westen, wie sich ein Gesellschaftsmodell neu erfinden muss. Udo Di Fabio ist Jurist, er ist Professor an der Universität Bonn. Er war 12 Jahre Richter am Bundesverfassungsgericht. Er ist Gesellschaftsdiagnostiker und, wie die Frankfurter Allgemeine schrieb, einer der schillerndsten Denker Deutschlands. Schönen guten Tag, Professor Di Fabio.
Schönen guten Tag.
In Ihrem Buch Schwankender Westen loten Sie die Zukunft des Westens aus. Was für eine Krise durchleben wir denn? Die meisten leben von uns doch in Frieden, in Wohlstand und Erfolg. Reden wir die Krise nicht auch herbei?
In vielen Fällen lieben wir es, Krisen zu diagnostizieren. Vor allen Dingen die Medien lieben dieses Sujet. Aber seit der Weltfinanzkrise und der europäischen Schuldenkrise merken wir doch, dass sich etwas geradezu Systemisches verändert hat. Es sind Krisen, die man nicht einfach wegregulieren kann, sondern die hartnäckig sind. Und die Migrationskrise macht uns ein weiteres Mal deutlich, dass etwas in Bewegung geraten ist. Hinzu kommt ja die Veränderung der Staatenwelt. Der dominante Westen mit dem Hegemon USA ist merkwürdig in der Defensive. Da kommen Machtkonkurrenten plötzlich zum Vorschein, Autokratien bilden sich neu, wo wir Demokratien vermutet haben. Staatenzerfall im Nahen Osten, also wenn man das mal zusammennimmt, das ist doch mehr als eine Landwirtschaftskrise in den 60er Jahren.
Ist die Krise denn auch schon bei uns angekommen? Wenn man jetzt in die Fußgängerzonen guckt, vor Weihnachten, da könnte man meinen, alles ist gut, die Leute kaufen, die Leute vergnügen sich. Ist die Krise denn angekommen bei den Leuten?
Ja, in den 20er Jahren sah das ganz ähnlich aus und trotzdem waren viele westliche Gesellschaften, allen voran die Deutschen, von einer Strukturkrise befallen, die sich dann mit dem großen Börsenkrach plötzlich Bahn gebrochen hat und die Welt sehr verändert hat. Also, um eine Krise zu diagnostizieren, muss man anders schauen. Man kann nicht auf eine Geschäftsstraße schauen und sagen, sieht doch alles sehr vergnügt aus, sondern man muss vielleicht auch die Tätigkeit vieler Zentralbanken mit einbeziehen. Man wird über Schuldenstände nachdenken müssen, um den fiskalischen Bereich zu sehen. Und man wird die Unruhe in der Welt sich anschauen müssen. Flüchtlingsströme, Bürgerkriege, Staatenzerfall. Hier verändert sich etwas. Krise heißt nicht, dass man katastrophisch denkt. Krise heißt nicht, dass der Weltuntergang vor der Tür steht, sondern dass sich daraus auch wieder eine neue stabile Ordnung entwickeln kann.
Wenn ich Sie nun richtig verstehe, müssen wir, um die Krise zu bewältigen, uns auf unsere Grundlagen besinnen, auf unsere Grundlagen für unser durchaus erfolgreiches Gesellschaftsmodell. Haben wir diese Grundlagen, diese Wurzeln vergessen?
Ich glaube ein bisschen schon. Wir sind zu selbstgewiss, was unsere soziokulturellen Grundlagen angeht. Wenn man die letzten Jahrzehnte westlicher Verhaltensweisen beobachtet, also in den USA, in Europa, in Japan beobachtet, dann merkt man, wir haben uns sehr auf unsere ökonomische Überlegenheit, auf unsere kulturelle Anziehungskraft verlassen und ein paar Grundlagen nicht richtig mitreflektiert. Familie scheint nicht so wichtig zu sein, Gemeinschaften, Religionsgemeinschaften, alles nicht so wichtig. Der befreite Mensch braucht so etwas nicht, glauben wir. Auf der anderen Seite entgrenzen wir unaufhörlich. Wir belasten Institutionen wie die Marktwirtschaft, wie den Rechtsstaat, wie die parlamentarische Demokratie. Und plötzlich stoßen wir auf Grenzen. So wie der Club of Rome 1973 die Grenzen des Wachstums ökologisch erkannt hat, so könnten wir jetzt in einer Situation sein, wo wir die Grenzen einer Entgrenzung plötzlich vor Augen haben, die unsere soziokulturellen Grundlagen angreift.
Eines der entscheidenden Fragen in Ihrem Buch ist auch die Frage, von welchem Menschenbild gehen wir aus? Welche Rolle für das Menschenbild spielt der Glaube an Gott? Der moderne Mensch ist Agnostiker, wenn nicht sogar Atheist. Sie schreiben aber, davon auszugehen, dass die Neuzeit eine lineare Säkularisierungsgeschichte ist, das sei ein Irrtum. Unser Glaube droht aber doch zunehmend zu verdunsten. Da gibt es nicht mehr viel Glaubenswissen und Glaubenspraxis. Also die Säkularisierung schreitet voran.
Ja, aber in meinem Buch zitiere ich auch Äußerungen aus dem 16. Jahrhundert, die sich lesen wie eine Zustandsbeschreibung im Jahr 2015. Leere Kirchen, furchtbare Alltagsmoral. So etwas hat es öfter gegeben. Und wenn wir uns an 500 Jahre Reformation erinnern, dann erinnern wir uns auch daran, dass damit, und zwar nicht nur für Protestanten, sondern auch für die Katholiken, der Glaube ein ganzes Stück weit neu begründet wurde in einer Zeit, wo der vielleicht ähnlich auf dem Rückzug war wie heute. Und auch heute dürfen wir nicht Säkularisierung als linearen, unaufhaltsamen Prozess begreifen. Sonst würden wir auch gar nicht die Ängste verstehen, die manche Menschen haben, wenn sie auf muslimische Einwanderer treffen und plötzlich Angst vor einem Erstarken einer anderen, einer fremden Religion haben. Das passt ja nicht zur Säkularisierungsthese.
Sie benutzen da die Metapher der Wellen- und Pendelschläge, wenn Sie von der Entwicklungsgeschichte von Glaube und Vernunft reden in dem Buch. Aber jetzt schlägt das Pendel bei uns eher im Westen in Richtung Entchristlichung aus. Warum könnte die Entchristlichung durch Säkularisierung zu einer stärkeren mentalen Staatsangewiesenheit führen, wie Sie in Ihrem Buch schreiben?
Ja, ich glaube, das ist eine Erfahrung. Der freie Mensch, der kann sich nicht nur zweckrational verhalten. Das tut er unaufhörlich, wenn er als Homo economicus agiert, aber auch wenn er Freundschaften begründet. Da ist vieles zweckrational und da gibt es auch keine Kritik daran. Nur, man braucht noch ein bisschen mehr. Man braucht eine Idee vom richtigen Leben. Man braucht als Mensch vielleicht auch einen transzendenten Zugang zur Welt. Das ist traditionell Religion. Das Christentum stand Pate für unsere Idee der neuen Welt, für unsere Idee von Freiheit. Nicht allein, auch die griechische Philosophie, auch das Judentum, auch der Islam hat Beiträge geliefert. Aber wir sehen, dass die Geschichte der Vernunft eine Entwicklung ist, die man nur als Koevolution von Glauben und Vernunft beschreiben kann, wie das übrigens Papst Benedikt XVI. Auch sehr schön theologisch begründet hat. Man kann das aber auch, wenn man Max Weber liest, kann man das auch sozialwissenschaftlich sehr schön begründen. Und nur wenn man diese Dialektik, diese Beziehung von Glaube und Vernunft versteht, versteht man auch die moderne Gesellschaft. Verlieren wir also den Glauben, dann droht auch der Vernunft Gefahr. Das wäre meine These.
Warum gebrauchen wir denn einen transzendentalen Zugang zur Welt, wie Sie sagen? Humanismus reicht doch aus.
Humanismus ist etwas Großartiges und gehört eigentlich zum Grundbauplan unserer westlichen Gesellschaft. Daran besteht kein Zweifel. Aber das Grundgesetz sagt in seiner Präambel, dass die Deutschen sich eine Verfassung in Verantwortung vor Gott und den Menschen gegeben haben. Und damit ist beides aufgerufen. Der Humanismus liegt in der Verantwortung vor den Menschen. Die Menschen geben sich, die freien Menschen geben sich eine Verfassung in Verantwortung vor den Menschen. Aber eben auch transzendente Anrufung in Verantwortung vor Gott. Und das ist nicht theokratisch gemeint, sondern es ist auch das Wissen um die Grenzen der menschlichen Vernunft, auch um die Grenzen einer demokratischen Mehrheitsentscheidung. Es gibt noch etwas anderes. Deshalb achtet das Grundgesetz den Glauben, das Gewissen und auch die Weltanschauung in besonderem Maße.
Aber die Grenzen meines Wissens kann ich auch in Demut so wahrnehmen, indem ich erkenne, dass ich nicht allwissend sein kann. Das ist so von der Evolution eben noch nicht erreicht worden. Warum brauche ich die Transzendenz oder auch eine transzendente Sensibilität?
Die transzendente Sensibilität bedeutet ja nur, dass ich nicht ausschließe, dass es noch etwas anderes gibt als das, was wir naturwissenschaftlich rational erschließen können. Mehr ist mit der Präambel nicht gesagt. Und jeder Mensch findet zu dieser Sinngebung, zu seiner Existenzvergewisserung einen anderen Weg. Sonst würde Artikel 4 des Grundgesetzes nicht von der Glaubens- und Weltanschauungsfreiheit sprechen. Also damit keine Missverständnisse entstehen, es muss nicht der Gottesglaube sein, der ein Fundament für die freie Entfaltung der Persönlichkeit liefert. Aber es ist auch historisch gesehen und empirisch gesehen eben auch der Gottesglaube.
Sie kritisieren in Ihrem Buch auch die Kirchen. Sie schreiben, die Kirche gibt ihre Glaubwürdigkeit auf, wenn sie sich in politische Bahnen drängen lässt, wenn sie ihre christlichen Inhalte in eine politische Moral kanonisiert. Warum besteht diese Gefahr?
Wir konnten vor einiger Zeit eine Bundestagsdebatte verfolgen, wo selbst ein Fraktionsvorsitzender der Linken aus der Bibel zitiert hat. Und das macht, glaube ich, etwas deutlich, was der Philosoph Charles Taylor in seinem Buch A Secular Age beschrieben hat. Nämlich, eine religiöse Durchdringung des säkularen, des staatlichen Bereichs. Eine interessante Beobachtung, wenn man einmal Politik betrachtet, dann merkt man, dass aus Nächstenliebe humanitäre Hilfeleistung geworden ist, dass der Sozialstaat daraus entstanden ist und dass vieles, was wir für typisch halten, für westliche Politik, dass das im Grunde genommen aus der christlichen, aus der religiösen Sphäre entnommen worden ist. Und manchmal muss man sogar davor warnen, wenn die Kirchen das erkennen und ihr Feld auf dem politischen wieder betreten wollen. Es ist eine andere Welt. Deshalb sollte man vorsichtig sein bei solchen Grenzgängen.
Also sollte sich Franziskus beim Klimawandel oder in der Flüchtlingspolitik gar nicht einmischen?
Einmischen, das tun religiöse Menschen eigentlich immer. Die Kirche ist ja etwas, das auf die Öffentlichkeit, auf die Gemeinschaft hin orientiert ist. Also zu sagen, Kirchen dürften zu keiner politischen Frage Stellung nehmen, das wäre sicherlich eine Fehlvorstellung auch der Religionsgemeinschaften selbst. Aber man muss sich darüber im Klaren sein, wenn man als kirchlicher Führer vielleicht zu konkrete Ratschläge gibt, dass man sich dann in einem anderen Denk- und Handlungssystem befindet. Manchmal frage ich mich, wissen kirchliche Vertreter auch, wo Politiker ihre Legitimation herholen, wo sie ihre Mittel herholen, wo sie Finanzen herholen? Können wir diese politische Gestaltungsentscheidung wirklich aus der Theologie nachvollziehen? Oder sind wir nicht mehr, wenn wir als Theologen, wenn wir als Gläubige auftreten, nur zur Irritation und zur Mahnung berufen? Und so verstehe ich die päpstlichen Interventionen auch als Mahnungen, aber nicht als Leitlinien für die politische Entscheidung. Das sind keine Rezeptbücher, wie man politisch zu entscheiden hat. Für die Verantwortung der Politiker sollte man besser beten, als sie religiös zu okkupieren.
Es gibt aber Religionen, die regulieren das Politische bis ins Detail. Das ist der Islam zum Beispiel, im Iran in großen Teilen. Auch darüber sprechen Sie in Ihrem Buch, über die Religion, über das Selbstbewusstsein der Religionen, auch in der Auseinandersetzung mit dem Islam und das Menschenbild des Islams. Gibt es sowas wie gute Religion und böse Religion?
Das Grundgesetz würde nicht zwischen guten und bösen Religionen unterscheiden, aber für das Grundgesetz ist bei aller Liberalität eins klar. Die grundrechtliche Werteordnung muss eingehalten werden. Denn wenn sie nicht eingehalten wird, endet jede grundrechtliche Freiheit, auch die Religions- oder die Glaubensfreiheit. Das bedeutet, wenn eine Religion die grundsätzliche Trennung von Staat und Gesellschaft, von Religion und Staat nicht akzeptiert, dann haben wir ein Problem mit unserer grundrechtlichen Werteordnung. Und dann unterscheidet unsere Ordnung sehr wohl zwischen Religionen. Das ist aber in der Religion nicht per se angelegt, in keiner der großen monotheistischen Religionen angelegt, sondern das hängt vom Verständnis, von der Interpretation, auch von kulturellen Begegnungserfahrungen ab. Das ist jetzt sehr freundlich formuliert, das ist in der europäischen Geschichte oft auch eine sehr blutige Begegnung gewesen. Daraus haben wir gelernt, daraus haben wir Toleranz gelernt, daraus haben wir die Trennung von Staat und Religion gelernt. Und dieses Lernen, das werden wir heute nicht zur Disposition stellen, sonst wären wir in einer anderen Verfassungswelt.
Ihr Buch ist nun kein pessimistisches Buch. Am Ende finden sich Ihre Anregungen, wie der Westen in dieser Krise auch wachsen kann. Sie benutzen die Begriffe Wiedergeburt und Neuerfindung. Die gehören zusammen. Was tun? Was können wir machen?
Ja, die Neuzeit ist eben als Renaissance-Humanismus auf die Welt gekommen. Das heißt, unser westliches Modell geht davon aus, dass es universelle Bedingungen des Menschseins gibt. Und davon bin ich überzeugt, dass das eine richtige Auffassung ist. Ich glaube, viele gläubige Menschen sehen das ganz ähnlich, dass es etwas Unverfügbares gibt. Und dieses Unverfügbare, das gilt es in einer sich dramatisch wandelnden Zeit sichtbar zu machen. Wenn wir beispielsweise das menschliche Genom verändern, dann fragt man in Ethikkommission, was ist eigentlich das Unverfügbare? Dann fragt man nach der Natur des Menschen. Wenn wir in der Weltfinanzkrise erleben, dass im Grunde genommen die Zurechnung von Freiheit und Verantwortlichkeit und Haftung überhaupt nicht mehr stimmt und systematisch durch Entgrenzung beschädigt worden ist, dann erinnern wir uns wieder zurück und müssen von dort aus rekonstruieren die Ordnungen, die sich falsch entwickelt haben. Das ist eine Rückbesinnung, die aber die Zukunft gewinnen will, die neue ordnungspolitische Ansätze sucht, um traditionelle, universelle Verantwortungs- und Freiheitszurechnung wieder sichtbar zu machen.
Also die eigene Verantwortung stärken. Sie beschreiben das sehr schön am Ende Ihres Buchs, auch wie wir vielleicht unsere Gemeinschaftsfähigkeit verlieren und dagegen eine Individualisierung und Fragmentierung auch gerade im Internet und im Netz zunehmen und wie uns der praktische Lebenssinn immer mehr abhanden kommt, eben auch die transzendente Sensibilität. Wie sieht das jetzt ganz konkret aus? Sie haben das jetzt so als System, als Struktur von oben geschrieben, aber dazu gehört natürlich die Alltagswelt. Nehmen wir mal Weihnachten. Was ist Weihnachten? Was kann Weihnachten sein? Weihnachtsmann, Nikolaus, da haben wir oft diese auch schon diese Auseinandersetzung. Was kann Weihnachten sein?
Man muss leider immer erst beobachten, wo sich etwas verändert. Als ich kürzlich am Münchner Flughafen ausgestiegen bin, da war da etwas aufgebaut, was ich aus der Ferne als Weihnachtsmarkt identifiziert hätte, stand aber drauf Wintermarkt. Wenn wir Weihnachten als Idee erhalten wollen, dann sollten wir für den Begriff als erstes kämpfen. Wir feiern Weihnachten. Ich war gestern mit einem asiatischen Gast zusammen, der für Weihnachten natürlich keinen Sinn hatte, weil er kein Christ ist, aber der versteht, warum wir Weihnachten feiern. Und wenn wir es versuchen zu erklären, dann merken wir als Christen, dass wir doch manchmal unsicher sind. Und wenn wir eine gute Erklärung finden, dann wird es uns auch neu bewusst. Also insofern geht es darum, seine Traditionen und seine Glaubensüberzeugung etwas offensiver zu leben. Wir müssen nicht alle Missionare werden, aber wir sollten stehen zu unseren Glaubensüberzeugungen und auch zu unseren Traditionen.
Und Weihnachten durchaus auch in die Messe gehen. Das hat uns sogar Angela Merkel empfohlen, dass wir uns da unserer Tradition bewusst werden sollten. Sie feiern Weihnachten mit Ihrer Familie wahrscheinlich in
auch ohne den Ordnungsruf der Obrigkeit würde ich das Weihnachtsfest feiern.
Vielen Dank. Schwankender Westen, wie sich ein Gesellschaftsmodell neu erfinden muss. So heißt das neue Buch von Professor Udo Di Fabio. Unbedingt lesenswert, weil der Jurist und Gesellschaftsdiagnostiker uns erhellend erklärt, warum wir uns gerade jetzt genau überlegen sollten, wer wir sind und wofür wir einstehen. Das Buch ist im Verlag C.H. Beck erschienen. Es hat 270 Seiten und kostet 20 Euro. Vielen Dank, Professor Di Fabio.
Danke.